ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Einbruch ins grüne Gewölbe. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Einigen wir uns auf ein Nein, Herr Fischer, und streiten dann gleich trotzdem? Also nein, bei sprechen wir über Mord.
Ich hab schon verstanden. Darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einigen. Ja, weil es sei denn, es handelt sich um einen Mord ohne Leiche, aber das liegt hier, glaube ich, auch nicht vor.
Ein Mord an der Kultur möglicherweise. Ich komme darauf zurück, aber erst die fiese Eingangsfrage. Muffhaken, Reiherstutz und Epaulett, was davon befindet sich bei Ihnen im Kleiderschrank oder Speisekammer? Dass Sie das alles kennen, steht für mich außer Frage.
Nur teilweise, will ich jetzt aber nicht aufklären. Aber ich befürchte, ich muss einräumen, dass nichts davon mir jedenfalls geläufig ist.
Also Epaulett, ein fransiges Schulterstück an der Uniform. Im vorliegenden Fall auch noch mit allerlei Klunkern verziert. Ein Reiherstutz, so habe ich gelernt, ist ein Hutschmuck. Ursprünglich sind das Reiherfedern hinter einer, jetzt kommt das nächste tolle Wort, Agraffe.
Aha.
Ich dachte mal, an einer Agraffe kippt man Rotwein, aber das ist, na gut. Und der Muffhaken, da bin ich dann völlig ratlos gewesen und habe die Kollegin Petra Matz gefragt, die ist die Kostümfachfrau des Südwestrundfunks, und die hat mir erklärt, dass ein Muff, soweit war es mir auch klar, das ist ja was, wo man seine Arme reinsteckt, insbesondere als Dame im Winter, aus irgendwelchen Fellen, und dann war es aber wohl in früheren Zeiten üblich, sich den Muff mit einem Muffhaken an den Gürtel zu hängen, wenn man gerade nicht friert.
Ach ja.
Und wenn man dann noch entsprechend vermögend ist, lässt man sich auch das mit Klunkern behängen. Und das sind Teile der Dinge, die in unserem heutigen Fall, viele sagen geraubt, aber wir werden gleich feststellen, dass das natürlich Quatsch ist, gestohlen worden sind.
Nein, ich bin in der Kleidungsordnung des 17. und 18. Jahrhunderts nicht bewandert.
Aber so ein Epaulett, also so ein fransiges Schulterstück, wäre das nicht was für die Vorsitzenden Richter der Senate und Kammern? Würde das nicht ein bisschen mehr Glanz noch in den Saal bringen?
Nein, das Bäffchen der Bundesverfassungsrichter ist unübertrefflich. Und die Hüte auch.
Die Frage ist, ob es das auch mit Klunkern besetzt
gibt. Ob man da jetzt was Markte anbringen sollte zu dem schönen Rot. Das mag dahin stehen, aber das ist wahrscheinlich eine Haushaltsfrage.
Welche Verfassungsrichterin, welchen Verfassungsrichter haben Sie vor Augen? Wer würde das tragen?
Allesamt. Ach so, Sie meinen mit Schmuck.
Mit Schmuck. Allesamt. Lassen wir so
stehen. Ich würde mal sagen, da spricht viel dafür. Ja. Außerdem wird das ja dann angeordnet.
Wissen wir etwas über das Innenleben von Richterbüros des Bundesverfassungsgerichts? Sagen umwoben, stehen da Tresore mit Schmuckstücken drin? Plasma-Fernseher, Crosstrainer.
Ich kenne die Büros sowohl im Schlossbezirk als auch an dem anderen obersten Gerichtshof in Karlsruhe. Nein, das sind, ich will nicht sagen spartanisch, aber doch, sagen wir mal, funktional und schlicht eingerichtete Räumlichkeiten. Als ich beim Bundesgerichtshof war, hatte ich da allerdings mal meine Sammlung von Motorradmodellen aufgestellt. Und auch sonstigen Nippes, um da mir die Freude über den Tag ein wenig, jedenfalls vom Augenschein her, noch zuzuwenden.
Und hatten Sie Sprechzeiten zur Besichtigung der Modelle oder Erörterungskreise?
Nein, die wurden gelegentlich, aber leider viel zu selten wurden die mal in Augenschein genommen, anlässlich von Beratungen.
Besonders schwere Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen, gemeinschädliche Sachbeschädigung, vorsätzliche Brandstiftung, das sind die Tatbestände aus dem Urteil, das wir heute besprechen. Hören wir mal rein, wie das klingt.
Das ist einer der furchtbarsten Tage, sowohl in meinem Berufsleben als auch in meinem Privatleben.
Die Tatverdächtigen hatten sich über ein vergittertes Fenster Zutritt zum historischen grünen Gewölbe verschafft und seien gezielt auf eine der Vitrinen zugegangen.
Genau das wollten wir in Dresden nie erleben.
Das, was Sie hier haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert, wirklich eine Art Weltkulturerbe.
Das so durchzuziehen, obwohl die Polizei ja nur 3 Minuten Fahrweg hat bis zum Schloss, da musst du schon über ausreichend Chuzpe verfügen, um das zu machen.
aus dem Weltkulturerbe Baden-Baden sprechen wir über das Weltkulturerbe im grünen Gewölbe, der Raub im grünen Gewölbe, wie es häufig heißt. Das werden wir wahrscheinlich gleich juristisch als allererstes ausräumen, dass das kein Raub war und zweitens auch noch allerhand anderes zu besprechen ist. Und deswegen haben wir diesen Fall auch in unsere Liste der Kapitaldelikte gemogelt. Ich habe das schon angedeutet. Kapital ist an dieser Sache allenfalls, wenn man das Jägerlatein bemüht, die Dimension der Tat. Sie ist nämlich enorm. Aber irgendwie ist es ein Tötungsdelikt an Kunst und Kultur. Und es ist ein Fall, der uns irgendwie allen am Herzen liegt. Und deswegen besprechen wir ihn gleich. Aber erst kommt die Fallzusammenfassung von Isabel Demme.
Kurz vor Mitternacht liegen die Juwelen auf dem Tisch einer Berliner Anwaltskanzlei. Diamanten und Brillanten von unschätzbarem historischem Wert. Es ist der 16. Dezember 2022, die Nacht, in der eine Berliner Großfamilie den Großteil des Sachsenschatzes aus dem grünen Gewölbe zurückgibt. Zwei Anwälte übergeben die Juwelen an die Polizei. 3 Jahre zuvor waren sie aus dem Dresdner Residenzschloss gestohlen worden. Die Täter legen damals am frühen Morgen des 25. November 2019 zunächst Feuer in einem Brückengebäude an der Elbe, sodass die Straßenbeleuchtung rund um das Residenzschloss ausfällt. Die Überwachungskameras im grünen Gewölbe laufen trotzdem weiter und zeichnen in schlechter Qualität den Juwelendiebstahl auf. Die Aufnahmen zeigen, wie 2 Diebe eine Vitrine mit Äxten zertrümmern und 21 Schmuckstücke erbeuten, besetzt mit mehr als 4.300 Diamanten und Brillanten. Versicherungswert weit über 110 Millionen Euro. Die Täter verstauen die Juwelen im Kofferraum eines Audi. Auf der anderen Seite der Elbe setzen sie das Auto in einer Tiefgarage in Brand. Anwohner werden durch Rauchgase verletzt. In einem als Taxi getarnten Mercedes fliehen die Diebe mit ihrer Beute nach Berlin. Die Spur führt ins Clan-Milieu, zur Familie R. Im Januar 2022 beginnt vor dem Landgericht Dresden der Prozess gegen 6 Mitglieder der Berliner Großfamilie. Es sind Brüder, Cousins und ein entfernter Verwandter, 23 bis 28 Jahre alt. 11 Monate später, im Dezember 2022, treffen sich 2 Vertreter der Staatsanwaltschaft und 2 Verteidiger in Dresden zu Gesprächen. Es geht um die mögliche Rückgabe des Sachsenschatzes. Die Verteidiger machen deutlich, so wird es der Vorsitzende Richter später im Prozess berichten, dass die Beute nicht vollständig zurückgegeben werden könne. Die Angeklagten hätten die Rückgabe auch nicht selbst in der Hand. Die Staatsanwaltschaft stellt eine Strafe im unteren Bereich des Möglichen in Aussicht. Wenige Tage später erfährt das Gericht von den Gesprächen. Die Kammer fordert zusätzlich zur Rückgabe der Juwelen umfassende und überprüfbare Geständnisse. Es kommt zu einem Deal. Am 16. Mai 2023 verurteilt das Gericht 5 der 6 Angeklagten unter anderem wegen besonders schwerer Brandstiftung, Diebstahls mit Waffen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu Freiheits- und Jugendstrafen zwischen 4 Jahren und 4 Monaten und 6 Jahren und 3 Monaten. 1 Angeklagter wird freigesprochen. Die Tat sei einzigartig, sagt der Vorsitzende Richter. Eine ähnliche Rarität sei auch die Schadenswiedergutmachung. Er stellt fest, Dresden hätte die Schmuckstücke nie wiederbekommen, wenn Familie R. sie nicht zurückgegeben hätte.
Alles dreht sich um die Familie Thomas Fischer. Und einer der Gründe, warum ich auch sehr dafür war, dass wir diesen Fall besprechen, ist, dass wir immer mal wieder bei früheren Fällen an diesem umstrittenen Wort Clan-Kriminalität vorbeigekommen sind. Und ich versuche jetzt, ich mache jetzt ein Wagnis, denn ich habe jetzt schon häufiger mit Ihnen erlebt, wenn ich mir bei etwas ganz sicher bin, ist es dann doch wieder ein bisschen anders. Aber Clan-Kriminalität, das ist doch so ein Wort, da kommen Sie auf Betriebstemperatur, oder? Das ist etwas, was es nicht gibt in Ihrem Verständnis von Recht, richtig?
Nein, dem würde ich so nicht zustimmen wollen. Ich meine nur, dass der Begriff nicht immer, aber doch vielleicht nicht ganz selten, jedenfalls relativ unpräzise und so ein bisschen
diskriminierend.
Ja, das kommt dann vielleicht im Ergebnis hinten dabei raus, ein bisschen unpräzise eingesetzt wird und, sagen wir mal, nicht etwas ganz Konkretes, sondern so eine allgemeine Stimmung beschreibt, die dann dazu führt, dass permanent oder überwiegend kriminelles Verhalten allen Mitgliedern von solchen Clan genannten Großfamilien zugeschrieben wird. Und das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt ja natürlich auch jede Menge Mitglieder solcher Familienverbände, die sich über weite Felder erstrecken und eng zusammenhängen, familiär. Da gibt es natürlich auch zahlreiche Mitglieder, die da nicht beteiligt sind oder die es auch nicht wissen oder nicht wissen wollen oder nicht wissen dürfen. Andererseits ist es natürlich so, dass spezielle Verhaltensweisen, Zusammenhänge und kriminelles Verhalten in solchen Strukturen in gewisser typischer Weise vorkommt. Das ist klar. Letztendlich ist es ja keine wirklich weiterführende Erklärung. Es sei denn, man sagt ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass alle Clans zerschlagen werden. Ist aber nur schwer möglich oder auch nicht anstrebenswert, weil eng zusammenhängende Familienstrukturen sind ja was Schönes, auch nach unserer Moral. Da muss man nicht aus dem Libanon kommen oder arabisch sein. Und in Deutschland ist es verboten, eine Großfamilie zu sein.
So. Nein, und ich stimme dem auch zu. Ein enger Familienverband ist etwas Schönes. Er ist allerdings aus meiner Wahrnehmung eher für Familienfeste, das Gewähren von Starthilfe. Also ich meine die Sache mit dem Kabel und dem Auto, beim Umzug helfen, einen Schrank aufbauen, all diese Dinge gedacht und nicht unbedingt um planmäßig Goldmünzen, Juwelen, Geldtransporter und andere Dinge zu machen.
Da haben Sie recht.
Und das Urteil in diesem Fall ist ja schon allein eindrucksvoll auf den ersten Seiten, wenn wir sehen, dass da quasi eine Familienaufstellung vorgenommen wird, wie man sie auch unter einer Traueranzeige finden könnte. Also sind ja irgendwie alle dabei. Und dass da jetzt unter den weiteren Brüdern vielleicht noch ein Musiklehrer sein mag oder der Betreiber eines Lebensmittelgeschäftes, das will ich nicht ausschließen. Ich bin auch persönlich total dafür, dass wir uns einzelne Tatbeiträge und die Verantwortung dafür anschauen. Aber es ist ja doch wirklich offensichtlich, dass wir es hier mit hochkriminellen Familienstrukturen zu tun haben.
Ja, dem widerspreche ich ja nicht. So ist es. Aber nicht jede Großfamilie ist hochkriminell. Und wenn man sagt, das ist Großfamilienkriminalität, wenn man das so sagen würde, dann würden ja alle sagen, nö, wieso, ich habe auch eine Großfamilie, bin aber auch nicht kriminell. Selbstverständlich gibt es Großfamilien, die kriminell sind oder wo viele Mitglieder oder vielleicht auch alle Mitglieder Straftaten begehen und auch andere Strukturen dann sozusagen noch transportieren. Einer der Gesichtspunkte ist ja, dass zum Beispiel in solchen, in Anführungszeichen, typischen Strukturen, wie wir hier eine haben, dass da halt der familiäre Zusammenhang außerordentlich eng ist und groß ist, dass die Mitglieder, die dann kriminelle Taten begehen, sich gegenseitig schützen und dass es eine, sagen wir mal, relativ autoritäre Struktur gibt, in der die sogenannten Chefs, wie sie immer in der Presse genannt werden, Clan-Chef, ja, also der Onkel oder der Vater oder so, ja, der Bestimmer, dass der manche Fäden zieht und bei dem jedenfalls Informationsfäden zusammenlaufen und möglicherweise auch ein System von Belohnungen oder Sanktionierungen innerhalb der Familie durchgesetzt werden. Das kennt man ja jetzt auch nicht nur aus Berlin oder aus Dortmund, sondern das kennt man ja auch schon 100 Jahre.
Von der Mafia und vom Paten?
Ja, Mafia ist natürlich wieder ein Sonderfall, aber man kennt es zum Beispiel von Immigranten in den USA, wo ja auch große Kontingente von Immigranten eingewandert sind, insbesondere im 19. Jahrhundert, und sich dann solche relativ zunächst mal abgeschotteten Systeme von Immigranten gebildet haben, die dann auch in der Diaspora sozusagen in der Ferne zusammenhalten und dann auch dort, nicht alle selbstverständlich, aber doch dann auch solche kriminellen Strukturen entwickelt haben, die eng zusammenhalten, auch aufgrund dieser Außenseiterpositionen.
Hier im konkreten Fall und in weiteren spektakulären Straftaten in diesem Milieu haben wir es mit einer Familie zu tun, die Isabelle de May gerade noch vorsichtig mit R abgekürzt hat. Ich glaube, ehrlicherweise, dass es um Familie Remo geht, ist so offensichtlich, dass man da eigentlich gar nicht abkürzen muss. Möglicherweise sind Teile der Familie auch durchaus stolz auf das, was sie da tun und präsentieren sich selber. Jemand, der dieses Milieu wirklich sehr, sehr gut kennt, ist mein Kollege Thomas Heise von Spiegel TV, der zusammen mit seinem Kollegen Klaas Meyer-Heuer auch das Buch Der Jahrhundertkuh geschrieben hat. Ich habe im Vorfeld unserer heutigen Produktion mit Thomas Heise gesprochen, weil ich gedacht habe, wenn uns jemand noch ein bisschen reinnehmen kann in die Vorstellung, wie das da so geht, dann ist es er, denn er steckt da, glaube ich, in verschiedener Hinsicht wirklich tief drin. Und ich habe ihn gefragt, Thomas, wie bist du zu so einem Insider in dieser Szene geworden?
Ja, man fängt als Journalist an, sich ja irgendwann so ein bisschen zu spezialisieren. Also ganz früher habe ich so Neonazis gemacht und dann irgendwie so OK-Sachen in Berlin. Und dann kriegt man immer mal wieder sozusagen den Hinweis, auch von Ermittlern, ja, guck dir mal diese Familie an und guck dir mal diese Familie an. Also da ging es nicht darum, guck dir mal diese Tat an, sondern guck dir diese Familie an. So, und so habe ich dann angefangen, mich quasi auch für Familien zu interessieren, für Familienstrukturen, ja, die so patriarchalisch organisiert sind. Also heute sagt man dazu Clankriminalität. Manche setzen das ja in Anführungsstrichen.
Wir müssen ja gleich, glaube ich, nochmal drüber reden. Unterschied Familie oder Tatbeitrag des Einzelnen. Aber vorher würde ich gern fragen wollen, kann es sein, dass auf Seiten der Täter, die eigentlich viel eher mit dir reden als mit irgendeinem Ermittler, weil es da möglicherweise einen Kodex gibt, mit der Polizei, mit der Justiz redet man auf gar keinen Fall. Aber wenn man prahlen kann gegenüber einem Journalisten, der sich auskennt, dann tut man das gerne.
Also ganz ehrlich, das kommt vor. Ja, also es kommt immer wieder vor, dass ich kontaktiert werde, auch über die sozialen Medien, also über Instagram, TikTok oder über Twitter, dass Leute mich anschreiben und sagen, ja, sie wissen hier das und das und die Familie so und so. Klar habe ich natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, in welchen Familien ich Quellen habe, aber natürlich gibt es auch in Familien Leute, die sozusagen anerkennen, was man da macht an Arbeit und die einen dann auch ab und zu mal mit Informationen füttern.
Dann reden wir doch mal über die Taten und über diese Frage, ist es eine Tat des Clans, ist es eine Tat des Einzelnen oder wie wir da differenzieren? Ist es aus deiner Sicht naiv zu sagen, man kann eigentlich immer nur den Einzelnen betrachten? Müssten wir das als Familie sehen oder kann das, was eigentlich Justiz und was ein Gerichtsverfahren eigentlich versucht, wirklich den Tatbeitrag des Einzelnen rauszuarbeiten, kann das gelingen in diesem Milieu?
Ja, das ist natürlich echt eminent schwer, ne? Weil die reden einfach nicht. Also die reden mit der Polizei ganz, ganz selten und mit Journalisten vielleicht nicht ganz so selten, klar, weil sie ja auch so ab und zu mal transen wollen, produzieren sich dann natürlich auch ab und zu mal vor den Kameras, aber das lässt sich eben nicht vermeiden, ne? Also man kann ja nicht sagen, so und so, so geht das nicht. Also wir haben schon Interviews gemacht, mein Kollege Meyer und ich, wo wir wirklich staunen, wo Leute uns Sachen gesagt haben. Also zum Beispiel in meiner Familie sind 70% kriminell. Oder wenn meine Schwester irgendwie falsch heiraten würde oder meine Tochter, ich würde sie umbringen. So, da haben wir dann die Kamera ausgemacht und haben gesagt, ey Kinders, reiß dich doch mal zusammen. Du musst jetzt hier nicht vor unserer Kamera einen auf den Harten machen, nur um dich zu produzieren. Da hat er uns, also war die Kamera aus, da hat er uns angebrüllt und hat gesagt, was wir uns denn einbilden würden, das wäre seine Meinung und die würde er auch in der Öffentlichkeit vertreten. Also so läuft es. Beim grünen Gewölbe ist es so, im grünen Gewölbe muss man natürlich eindeutig sagen, das ist eine Familienangelegenheit gewesen. Also die, die sich da verabredet haben, dazu ins grüne Gewölbe reinzugehen, gehören ja alle zum Remo-Clan und zur Remo-Familie. So, die kannten sich natürlich alle untereinander. Und das Gute für die ist, wenn sie untereinander agieren, dass sie dann auch die Klappe halten und keiner packt aus, weil...
Weil sie sich aufeinander verlassen können, oder?
Weil sie sich aufeinander verlassen können und weil natürlich im Zweifelsfalle, jetzt ist es ja schon die dritte Generation, das heißt, es gibt noch die Vätergeneration und die Väter regeln das dann untereinander. Also wenn dann, ich weiß zum Beispiel, dass die Aussagen von Rabir in dem Prozess dann, die ja dazu geführt haben, dass es auch Strafnachlässe gab und dass es diesen Deal gab, das war innerhalb der Familie, war das wirklich hoch umstritten gewesen. Aber darüber unterhält sich natürlich nicht Rabir mit Wissam, sondern darüber unterhalten sich dann die Eltern.
Und was, Thomas Fischer, machen jetzt Thomas Fischer und Holger Schmidt mit diesem Milieu? Sprechen wir über einzelne Personen? Sprechen wir über einzelne Taten? Oder sprechen auch wir über ein Gesamtbild, was sich hier ergibt, wenn wir über...
Nein, das sind ja zwei verschiedene Fragen, würde ich sagen. Wenn es um die konkrete Tat geht, sprechen wir natürlich über die Personen, die die Tat begangen haben oder begangen haben sollen. Einer ist ja freigesprochen worden. Da muss man natürlich über die konkrete Person sprechen und man kann ja nicht einfach jetzt irgendwie sagen, fünf Leute aus der Familie Remo werden jetzt mal einsperren und die kriegen jetzt alle 8 Jahre. Und ob die es waren oder nicht, spielt ja keine Rolle, weil die ja alle Remo heißen. Das wäre ja offensichtlich verfassungswidrig. Also man muss schon mal schauen, dass man die richtigen kriegt. Das unterscheidet sich im Grundsatz natürlich nicht davon, dass man sagt, irgendeine Tätergruppe, und zwar aus den Familien A, B, C, D und F, haben diese Tat gemeinsam mittäterschaftlich begangen, geplant und durchgeführt. Das wäre ja ungefähr dasselbe. Ne? Und dahinter steht jetzt diese Struktur, die der Kollege da natürlich beschrieben hat, die dazu führt, dass, sagen wir mal, in so einem familiären und auch relativ streng patriarchalisch geführten Familienverband natürlich der Vertrauensvorschuss zwischen den einzelnen Beteiligten wesentlich höher ist. Und natürlich auch, wenn da ein Haufen, sagen wir mal, grundsätzlich kriminalitätsgeneigte Menschen eng zusammenleben und jeden Abend zusammen rumhängen und gegenseitig immer gute Ideen produzieren und sagen, könnten wir mal das machen, könnten wir mal das machen, dann liegt natürlich auch nahe, dass da solche Pläne dann entstehen. Na, hier war es ja offenbar so, jedenfalls ist so festgestellt worden, dass der Ursprungsgedanke zunächst von außen kam, von einem Bekannten oder Freund eines der Verurteilten. Und der hat dann angefangen, darüber nachzudenken. Und dann hat er halt den einen gefragt und dann den zweiten. Dann wurden dann Planungen gemacht. Und dann nach gewisser Zeit wurde dann ein dritter. Und je mehr sich der Plan entwickelte, desto mehr hatten die eine Vorstellung, wie viele Leute man da braucht.
Einer war beleidigt, dass er nicht gefragt worden ist, wollte unbedingt mitmachen.
Ja, zum Beispiel, weil das ist ja auch ein, gut, um das nochmal zu sagen, Jahrhundertverbrechen. Das war ja beim Bode-Museum in Berlin bei der Goldmünze auch schon so. Jetzt ist ja kein Jahrhundertverbrechen, eine Goldmünze zu klauen. Ja, es ist halt nur vielleicht ein Jahrhundert Goldmünze. Aber deshalb wird das ja jetzt nicht zum Superfall. Und jetzt sind halt hier Brillanten und Diamanten gestohlen worden. Man weiß ja gar nicht, wie viel die wert waren. Ja, der Marktwert ist ja gar nicht bestimmbar. Und die waren ja auch gar nicht versichert. Sondern man hat nur rückgeschlossen, weil diese staatliche Kunstsammlung da in Dresden hat die Stücke gelegentlich leihweise an andere Museen gegeben. Und für diese Leihzeit wurden die dann versichert. Deshalb hat man gesagt, gut, wenn wir jetzt mal rückblickend diese Versicherungssummen nehmen, dann kommen wir da auf 116 Millionen oder sowas. Ob die das wert sind, in Anführungszeichen, auf irgendeinem Markt, ist ja eine andere Frage.
Man kann sie verkäuflich sind,
ja, man kann jetzt nicht
alle sie kennen. Ja.
Das kommt noch dazu. Ja. Ich meine jetzt nicht nur als Verwerter dieses Diebesguts, sondern auch wenn man jetzt hergehen würde und sagen, okay, der ist weg, dann kaufen wir uns halt einen neuen. Wir Dresdner, wir wollen ohne den Staatsschatz nicht leben.
Genau, derzeit kaufen wir nicht erhältlich.
Jetzt kaufen wir uns mal wieder so einen 50-Karat-Brillanten. Ne? Da weiß man nicht genau, was da der Wert ist. Ja? So, und auch hier muss man ja sagen, bin da immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Begriffen, Jahrhundertverbrechen. Es war halt ein sehr hoher Schaden. Ja, davon kann man mal ohne weiteres ausgehen. Sowohl materiell sehr hoch, als auch ideell sehr hoch. Alle waren tief betroffen. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich insgesamt den Ablauf der Planung und der Planumsetzung anschaut, die waren schon relativ cool drauf. Ja, die haben schon an vieles gedacht. Andererseits sind da ja auch gravierende Fehler drin. Ja, also so richtig schlau waren die ja nun wirklich nicht. Ja, da überall ihre DNA zu hinterlassen, ja, wo jede Menge von denen vorbestraft sind. Oder die beiden, die da eingestiegen sind letzten Endes, die kannten sich da drin überhaupt nicht aus. Ja, die haben da im falschen Raum gesucht, zunächst mal. Und ist ja auch ausdrücklich so festgestellt, er ging jetzt erstmal in ein anderes Zimmer und sucht jetzt nach dieser Glasvitrine da oder die Vitrinen. Das ist ja auch, sagen wir mal, in Anbetracht der Akribie der sonstigen Vorbereitungen. Also muss man sagen, das wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, sich da mal vorher zu orientieren.
Es hat so beide Komponenten, wie Sie sagen, sehr durchdacht und dann doch irgendwie so ein bisschen kopflos oder improvisiert. Es bleibt so ein bisschen offen, wie viel Zielstrebigkeit im Sinne von, es geht mir jetzt genau hier um den Staatsschatz, ist da eigentlich drin gewesen oder geht es einfach nur darum, ein großes, spektakuläres Ding zu machen?
Ich möchte Nein, so es ein ging bisschen, darum, einen Haufen Geld zu machen.
Ja, aber wo wird das Geld erlöst? Also,
naja, man bricht das Zeug auseinander. Also, es ist ja so festgestellt, dass eigentlich eine Planung für die Verwertung noch gar nicht da war, sondern die haben gesagt, so, Hauptsache wir kriegen das erstmal und dann vergraben wir das irgendwo schön im Dresdner Wald oder sonst wo und irgendwelche anderen Menschen werden sich dann darum kümmern, wo man das Zeug los wird. Ja. Und regelmäßig bei solchen Schmuckdiebstellen und so weiter führt das dazu, dass die Schmuckstücke zerstört werden, um die einzelnen Teile dann irgendwie verwerten zu können. Und in diesem Fall wäre es natürlich ganz besonders schwierig gewesen. Ja, wer kauft sich schon jetzt irgendeinen weltberühmten Diamanten oder einen Brillanten? Der kann ja nichts damit anfangen, außer in den Tresor zu legen. Weil wenn er ihn irgendwo zeigt, wird er verhaftet. Weiß
man gleich, was los ist. Ja.
Aber natürlich die Hunderte und Aberhunderte von kleineren Steinen, die hätte man natürlich alle verwerten können. Ja, irgendwo auf dem schwarzen Markt. Da gibt's immer Leute, die sowas kaufen, natürlich nur für einen Bruchteil des Geldes. Aber da wäre schon viel dabei rausgekommen. Und es sind ja auch, glaube ich, mehr als 21 Stücke gestohlen worden. Es sind aber, glaube ich, 21 nicht wieder zurückgekommen. Die sind noch verschwunden. Und 31 sind, glaube ich, zurückgegeben worden. Also habe ich nur so dunkel in Erinnerung. Also es war
Tatsache
schon,
ist, es fehlen weiter entscheidende Stücke.
Die sind aber, hat die Kammer festgestellt, ist unbekannt, wo die sind. Und es ist auch den Angeklagten, den dealenden Angeklagten angeblich nicht klar, wo die sein könnten.
Und da würde ich ganz kurz gern noch einmal die Expertise von Thomas Heise dazu holen, weil mir immer noch auch so ein bisschen undurchsichtig bleibt, ist da jetzt jemand in dieser, egal wie wir es jetzt nennen, Familie, Clan, Diebesbande, ist jetzt da jemand das Mastermind und jeder weiß nur einen Teil? Entwickelt man das gemeinsam? Ich habe ihn gefragt, wie ist das bei diesen Tatplanungen? Sind das individuelle Entscheidungen oder ist das so etwas wie eine Familienangelegenheit?
Ja, weil eben die Struktur, in der sie das begehen, ist eben die Großfamilie. So, und ist in dem Falle eben immer die kriminelle Großfamilie. Deswegen ist es auch für die Ermittler natürlich immer am besten, wenn sie sich angucken, okay, welche Familie ist beteiligt? Weil bei diesen Straftaten, so ja auch bei der Goldmünze und bei anderen Sachen, sie immer wussten, also das machen die sozusagen untereinander. Also die, die tatbeteiligt sind, gehören ja zu, ich weiß gar nicht, zu 95% immer zur Familie. Ich habe irgendwie Unterlagen vom LKA, schöne Grüße an Herrn Fischer, da wird irgendwie nur über die Familie Ramo in verschiedenen Schreibweisen, aber eben diesen Familienzweig, der in Berlin ansässig ist, wird darüber berichtet, dass die ungefähr für 42 Millionen Euro Straftaten begangen haben. Also sind sie tatverdächtig. Und zwar sind es dann immer wieder Familienmitglieder. Also da ist nicht noch Müller, Meier, Schulze oder, keine Ahnung, Mehmet und Mohammed aus irgendeiner anderen Familie dabei, sondern es sind immer Familienmitglieder, die Taten begangen haben. Und 42 Millionen, da ist die Goldmünze noch nicht dabei gewesen, da ist das grüne Gewölbe noch nicht dabei gewesen. Also das ist so Stand, ich glaube, 2015 oder 16 gewesen.
Und wenn wir über das grüne Gewölbe und über die Goldmünze reden, dann frage ich mich immer, das ist so spezielles Diebesgut, worum geht's denn da möglicherweise noch im übertragenen Sinne? Ist das sowas wie eine Faszination, das, was für uns Kulturbürger so wertvoll ist, einfach auch haben wollen oder im Fall der Münze vielleicht sogar kaputt machen wollen? Oder warum nicht einfach eine ganz normale Bank?
Ja, die sind natürlich dann auch ein bisschen spezialisiert, ne? Also man muss ja ehrlicherweise zugeben, also sowas wie die Münze durchzuziehen, also mitten im Regierungsviertel da reinzugehen, ins Bode-Museum durch das Fenster da reinzugehen und diese 2 Zentner, diese 100 Kilo Goldmünze rauszutragen, da muss man schon ziemlich instabil sein und irgendwie gesundes Selbstbewusstsein haben. Und beim grünen Gewölbe ist es im Grunde genommen genauso. Also das so durchzuziehen, obwohl die Polizei ja nur, ich weiß gar nicht, 3 Minuten, wir sind das ja alles abgefahren, Fahrweg hatte bis zum Schloss, da musst du schon über ausreichend Chuzpe verfügen, um das zu machen. Und ich meine, die Ramos haben ja auch noch andere Sachen gemacht, wo sie zumindest immer wieder in den Ermittlungen auftauchen. In Norderstedt haben sie eine Bank gemacht, da haben sie auch irgendwie unfassbar viel Geld erbeutet. Also Wissam Ramo zum Beispiel hat ja vor Gericht gesagt, dass er sich einfach fühlte als der Größte. Nachdem er die Goldmünze gemacht hatte, ist er so gefeiert worden im Milieu für das Ding, was er da durchgezogen hat, dass er gedacht hat, er kriegt auch das grüne Gewölbe gut hin. Also die sind auch auf Ruhm aus, aber sie sind natürlich auch auf materielle Werte aus.
Also Thomas Fischer, sprechen wir über Trophäen machen? So eine Art Olympische Spiele der Meisterdiebe? Top Kapi, Rififi?
Nein, ich denke nicht, dass man das so romantisch sehen soll. Aber es gibt natürlich eine Szene, schon immer, von, sagen wir mal, Berufskriminellen. Ja, die sagen, also ich werde ganz bestimmt keine Frittenbude aufmachen, um mein Leben zu fristen. Ja, und ich werde auch nicht Steuerberater, sondern ich schaue mal, wie ich anders durchkomme.
Ich bin einer der Panzerknacker.
Ich bin von Beruf halt Einbrecher, ja, oder sonst was, ja, oder Panzerknacker. Und das sind biografische Karrieren, die natürlich, sagen wir mal, kriminologisch gut bekannt sind. Und von solchen Karrieren ist halt eine spezielle Form, so eine Karriere innerhalb einer eng zusammenhängenden und, sagen wir mal, auch geleiteten Familie. Das muss nicht bedeuten, in der Mitte sitzt irgendwie so ein Ayatollah, der jetzt befiehlt, welche Söhne und Cousins und Enkel welche Straftat begehen. Die haben natürlich schon, sagen wir mal, gewisse Spielräume, mal irgendwas zu machen. Aber sie dürfen halt auch nicht alles machen. Ja? Und sie dürfen nichts machen, was die Familie insgesamt gefährdet, beispielsweise. Ja? Oder was die Familienstruktur gefährdet. Ja? Auch das zum Beispiel wird da sicherlich nicht gutiert. Aber ansonsten können sie sich natürlich darauf verlassen. Sie könnten sich zum Beispiel, ist ja auch nicht ausgeschlossen, auch darauf verlassen, dass es Menschen aus dem Familienkreis gibt, die in bestimmten Zusammenhängen oder bei bestimmten Tatvorwürfen falsche Geständnisse machen. Ja, damit gesagt wird, okay, der ist erst 22 Jahre alt, der kann jetzt mal 4 Jahre reingehen. Da muss jetzt nicht unser lieber Papa dran glauben, ja, da steht es halt der Sohn. Also zum Beispiel, ja. Ich will das jetzt nicht hier unterstellen, aber das sind ja alles Strukturen, die damit zusammenhängen und die halt diese Großfamilienkriminalität besonders auszeichnen und deshalb auch natürlich besonders kriminogen machen und auch in Anführungszeichen gefährlich. Ja, ist ja klar.
Schauen wir es uns von den Straftatbeständen an. Kein Raub, das ist ja ganz schnell abzuräumen. Das ist ein umgangssprachliches Missverständnis mit dem Wort Raub. Wir sind beim Diebstahl.
Wir sind beim Diebstahl, ja.
Für den Raub hätte es den Wachmann bedurft, der noch durch die Hallen schlendert und aus dem Weg geräumt wird.
Ja, es gab ja da Sicherheitsbeamte, die waren noch da und die haben das ja auch bemerkt, weil der Alarm ging los, als sie da reingingen. Es ist ja auch so eine Sache, wenn man jetzt hier bei diesen spektakulären Filmcoups wäre, dann hätten die ja da hochgradig technologisch die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt noch vorher und hätten das alles mit Laserstrahlen da.
Sich schlangengleich durch die Laserstrahlen, ja, so geschlängelt.
Das, ja. Und hier haben die ja zum Beispiel einen Riesenaufwand betrieben, muss man sagen, um die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Das war ja, muss man sagen, eine schlaue Idee. Wir haben rausgekriegt, wo sich die Schaltkästen befinden. In diesem Pegelhaus an der Augustusbrücke sind ja eingebrochen, haben sich die Schaltpläne genau angeguckt, zu zweit, haben das alles ausbaldowert, wo da die Kabel zur Straßenbeleuchtung laufen und das Telefonkabel von der Anlage, also dieser Schaltanlage zu dem Stromversorger, und haben dann da so seltsame Brandsätze gebastelt aus Kochtöpfen und Benzin. Und das haben die alles wochenlang geplant und dann tagelang vorbereitet. Sind immer wieder da eingebrochen, haben sich das genau angeschaut, ob das jetzt schon jemand bemerkt hatte, und haben geschaut, ob noch alles gut vorbereitet ist. Dann haben sie sich den Fluchtweg genau überlegt. Die sind ja über die Augustusbrücke, die nur 200 Meter von dem Residenzschloss entfernt ist, sind die ja dann auf die andere Elbe-Seite geflohen. Die war aber gesperrt. Da war eine Baustelle drauf und die haben dann die Barrieren da weggeräumt. Und auch das wieder überprüft, ob das alles noch schön offen ist, und sind dann da über den Fuß- und Radweg auf die andere Elbe-Seite geflohen. Also das war alles sehr minutiös vorbereitet und geplant.
Und dann haben Sie aber einen entscheidenden, aus strafrechtlicher Perspektive, Fehler gemacht, dass Sie nämlich zwar schon auch darüber nachgedacht haben, das Fluchtauto anstecken ist eine gute Idee, um die Spuren zu vernichten, aber das haben Sie in einer Tiefgarage gemacht und damit Ihr Strafmaß erheblich nach oben katapultiert.
Denke ich auch, ja. Also die kamen ja aus Berlin und sind da ständig mit ihren beiden Autos, die ja auch sorgfältig vorbereitet wurden. Ein Mercedes zum Beispiel wurde benutzt, ein E500, glaube ich. Und den haben sie extra umfoliert. Der war vorher, was weiß ich, hatte eine Farbe. Den haben sie dann in Elfenbein umfoliert, damit er aussah wie ein Taxi. Und haben auch oben drauf ein Taxischild angebracht. Auch nicht dumm, ja. Weil so ein Taxi denkt man jetzt eigentlich nicht, das wird jetzt von lauter Remos gefahren. Ne?
Und flüchtenden,
ja, genau,
Dieben.
So, und die wollten mit dem Mercedes dann letztendlich die Flucht antreten und sind aber dann mit einem anderen Fahrzeug, einem Audi, das sie auch umfoliert hatten, dahin gefahren und haben die Tat begangen. Und die hatten halt von vornherein vor, die Spuren in dem Tatfahrzeug, dem Audi, zu vernichten, indem sie es anstecken. Jetzt wussten sie aber nicht genau, wo sie es machen sollen in Dresden, haben dann da das alles ausgekundschaftet und sind dann auf eine in einer Sackgasse oder so, ja, liegende Tiefgarageneinfahrt gekommen und hatten vor, das Fahrzeug dort abzustellen und vor der Einfahrt der Tiefgarage dann abzufackeln. Und jetzt, als sie hinkamen, ist zufällig gerade ein Mieter dieses Wohnblocks da rausgefahren und hat das Garagentor geöffnet. Und dann haben die sich im Auto Sitzenden spontan verständigt, dass sie jetzt in die Tiefgarage reinfahren. Haben dann dort das Auto abgestellt, mit Benzin übergossen und so weiter und dann unter Mitnahme natürlich der Beute und einzelner ihrer Tatwerkzeuge, ich glaube diese Rettungsschere, mit denen sie das Gitter geknackt hatten, haben sie mitgenommen. Andere Sachen haben sie im Auto zurückgelassen, unter anderem auch eine Pistole, glaube ich, oder Revolver mit Schalldämpfer, wo man aber nach Ansicht der Kammer nicht mehr sagen konnte, ob die das wussten, dass sie im Handschuhfach war.
Gehört zur Standardausrüstung des Fahrzeugs.
Vielleicht war es schon im Gebrauchtwagen enthalten oder in einer der mehreren Unbekannten, die ja hier vorkommen.
Eine Beigabe.
Ja, ein unbekannt gebliebener Dritter und noch ein unbekannt gebliebener. Die sind ja alle nicht verraten worden. Das könnten jetzt, sagen wir mal, Mitwirkende gewesen sein, die den Anspruch hatten, geschützt zu werden. So, und dann sind die da raus aus der Tiefgarage Richtung Mercedes.
Sie stecken das Auto in der Tiefgarage an. Und
stecken das Auto in der Tiefgarage an. Das
guckt dann die besonders schwere Brandstiftung.
Sind die drei andere Fahrzeuge auch noch vollkommen verbrannt und ungefähr 62 sind schwer beschädigt worden. Alles verrußt, ein Jahr Renovierung. Eine Frau ist da langgekommen, eine Mieterin zufällig. Da sind dann die Reifen geplatzt. Da hat sie gedacht, das ist eine Explosion, ist also hochgradig in Panik geraten. Ist aber nicht verletzt worden. Aber 2 Mieter sind verletzt worden im Erdgeschoss, glaube ich, durch Rauchgas. Die haben Rauchgasvergiftung gehabt. Das ist die gefährliche Körperverletzung. Und das war eine Brandstiftung. Und zwar eine schwere Brandstiftung und dann auch eine besonders schwere Brandstiftung. Wegen des Gebäudes und so weiter. Und
die Menschen, die da im Schlaf sich aufhalten.
Gefährdung von Menschen und so weiter und so weiter. Das hat ihnen diese Verurteilung auch noch wegen Brandstiftung eingebracht und wegen Körperverletzung.
Aber man kann doch jetzt sagen, oder liege ich da falsch, dass eigentlich so spektakulär dieser erste Teil des Tatgeschehens ist, so hoch der Wert des Diebesgutes war, vom Strafmaß haben sie es eigentlich am Ende durch diese Fahrt in der Tiefgarage erst so richtig tief reingefahren, weil das den Strafrahmen ja doch wirklich exorbitant nach oben geschoben hat.
Das ist richtig. Wobei, man weiß es nicht. Diese Absprache, die da getroffen worden ist nach § 257c StPO, die war schon sehr entgegenkommend, muss man wirklich sagen. Ich meine, die haben immer noch 5 und 6 Jahre gekriegt, aber in anderen Fall ohne Deal wäre es anders gelaufen. Ja. Also es kam offenbar doch, jedenfalls der Staatsanwaltschaft, aber auch dem Gericht, letzten Endes vor allen Dingen auf dieses Angebot an, die Beute zurückzukriegen.
Ja, aber wenn wir jetzt nur bei der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bei dem Diebstahl gewesen wären, wären wir zu so hohen Strafen gekommen? 8 Jahre?
Angesichts der Beutehöhe, angesichts der Vorbestraftheit, angesichts der Gesamtumstände hätte man sagen können, okay, im Strafrahmen ist 10 Jahre, da kann man auch mal jetzt ordentlich nach oben gehen. Aber das ist ja spekulativ, das weiß man nicht. Ja. Die gravierendste Dummheit war ja, dass die halt DNA-Spuren hinterlassen haben. Ja. Die haben zwar versucht irgendwie noch, ich glaube mit Felgenreiniger haben sie irgendwie die Mauer, über die sie dauernd geklettert sind, besprüht und mit noch irgendwas. Das hat aber alles nichts genützt, weil die DNA dadurch nicht vernichtet wurde. Ja. Und das würde man jetzt nicht als in Anführungszeichen professionell bezeichnen.
Lassen Sie uns bitte nochmal über den Deal sprechen. Wie finden wir den denn? Prinzipiell Deal im Strafverfahren, ja, wenn es Verfahren abkürzen kann, wenn es vielleicht auch traumatisierten Opfern Aussagen erspart, das sind alles Dinge, die sehe ich ein. Hier in dieser Abwägung dieser zwei, finde ich, sehr, sehr unterschiedlichen Rechtsgüter, ein Kulturschatz auf der einen Seite, den ich in seiner Dimension gar nicht in Frage stellen will, aber auf der anderen Seite ein Strafverfolgungsinteresse, eine möglicherweise notorisch kriminelle Familie, ein Präventionsgedanken. Ist es da richtig zu dealen und so günstig zu dealen?
Tja, ich bin ja bekanntlich insgesamt kein großer Freund dieser Absprachen, was aber kaum jemand interessiert, sie sind halt da.
Naja, ich habe schon die Brücke gebaut zu den Fällen, wo es vielleicht einen Sinn geben könnte. Aber
nein, das ist halt eine Abwägung. Ja. Die hochgradig mutmaßliche Täterschaft war ja nicht mehr streitig. Und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was da rauskommt. Und dann kann man sagen, okay, lohnt sich das? Ja, so lohnt sich das? Gehe ich jetzt wirklich 10 Jahre rein dafür, dass an einem möglicherweise unbekannten Ort irgendwelche Steine rumliegen und ich nicht genau weiß, ob ich da jemals daran beteiligt werde. Es ist ja auch vorher nicht ausgemacht worden, irgendwelche Beteiligungen.
Und ich sie wiederfinde.
Das sollten andere entscheiden, ja, was man dann dafür letztendlich kriegt. Und das sind jetzt auch alles keine, die haben zwar gewisse durchaus beeindruckende Lebenserfahrungen, sind aber natürlich jetzt keine Intellektuellen, die da jetzt alles abwägen und reife Entscheidungen treffen und so weiter, sondern die sind halt so, wie sie sind. Und man kann ja sagen, wenn ihr die Beute zurückgebt, verurteilt werdet ihr sowieso. Wenn ihr die Beute zurückgebt, dann kriegt ihr eine richtige Strafmilderung. Weil das ist ja immer, ob Deal oder nicht Deal, ist auch ohne Absprache ein wichtiger Strafmilderungsgrund. Und dann würde man natürlich als Beschuldigter, Verteidiger, würde man sagen, ja, so einfach lassen wir uns darauf nicht ein. Wir wollen jetzt aber eine Zusage haben. Ja. Wir könnten uns mal darum kümmern, möglicherweise in Betracht ziehen, ob wir an Teile der Beute dann doch jetzt noch uns erinnern. Ja. Vielleicht kommen die irgendwie zufällig wieder zu uns oder in ein Rechtsanwaltsbüro. Und dafür wollen wir dann aber auch jetzt die Zusage haben, dass es nicht mehr als 6 Jahre gibt oder sowas oder nicht mehr als 5. Ja. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, nein, es müssen mindestens 7 sein und so weiter. So wird da halt rumgedealt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt man halt zu so einer Absprache. Dann hat man die Kammer gefragt, die zuständig wäre und hat gesagt, ob die sich darauf einlassen würden. Und da sagt die Kammer natürlich ja, aber nur bei glaubhaften Geständnissen. damit wir das auch schön feststellen können, weil ja nach der Rechtsprechung nicht einfach irgendwelche Fantasiegeständnisse ausreichen. In der Praxis tun sie das natürlich gelegentlich, sondern weil das Tatgericht gehalten ist, die Glaubwürdigkeit und Zutreffendheit solcher Geständnisse dann auch noch zu überprüfen anhand von anderen Beweismitteln. Und dann hat die Kammer unter dieser Bedingung sich bereit gezeigt, das so zu machen. Und dann ist es dann halt so gemacht worden.
Und welches Signal geht aus Ihrer Sicht davon aus, dass sich Verbrechen nicht lohnt, dass man eine coole Aktion mal machen kann, weil man dann sich auch mit guten Anwälten wieder aus der Fähre ziehen kann?
Naja, das ist immer eine Frage der Risikoeinschätzung. Ja. Wenn man das als Lebensrisiko einkalkuliert, aus Gründen, die jetzt dahinstehen können, ja, weil man entweder eiskalt irgendwie kalkuliert und sagt, okay, wenn ich 2 Millionen Euro irgendwo raube, dann kriege ich 4 Jahre dafür. So viel kann ich ja nicht verdienen, wenn ich arbeite, wenn die 2 Millionen nach 4 Jahren noch da sind. Und die Zeit im Knast, die überstehe ich schon, war ja schon dreimal drin. Ich weiß ungefähr, wie es da läuft. Und komme ja auch in eine, sagen wir mal, gesicherte Struktur zurück. Es droht mir ja nichts, außer dass ich jetzt 4 Jahre im Knast bin. Das kann man machen, so kann man leben. Ja? Es gibt Menschen, die leben so. Die meisten Menschen möchten nicht so leben. Also es ist eine Frage der Abwägung. Und was hier die Deal-Abwägung insgesamt mit betroffen hat, war natürlich insbesondere dieser kulturelle Wert der Beute. Und dass man gesagt hat, es muss uns vor allen Dingen darum gehen, dass dieser Schatz irgendwie wieder zum Freistaat Sachsen zurückkommt.
Das kann man auch anders sehen, finde ich. Da kann man auch sagen.
Ja, das ist ja auch kritisiert worden, aber man kann es halt auch so sehen.
Ja, ja, man kann sagen, der Kreis der pensionierten Studienräte, die anstehen, sich die Epaulette anzuschauen, mag beträchtlich sein, aber das Signal, dass in eine solche Szene geht und das Gewalt- und Verbrechenspotenzial aus dieser Szene heraus, das muss man jetzt nicht unbedingt belohnen.
Kann man so sehen. Andererseits, sie haben ja jetzt auch nicht 2 Jahre mit Bewährung gekriegt. Und was Gutes kommt wieder.
Ich glaube, den Eindruck haben wir alle. Wer da einmal mit der Münze und einmal mit dem Muffhaken unterwegs war, der empfiehlt sich aber natürlich auch sofort wieder für die nächste Täterhypothese, oder?
Ja, ja, natürlich. Ich meine, da sind ja alle möglichen sozusagen Randgeschehnisse noch in dem ausführlichen Urteil des Landgerichts. Zum Beispiel sind die ja praktisch auf der Fahrt zum Tatort, da waren sie ja noch in Berlin, sind die ja von der Polizei kontrolliert worden in ihrem Mercedes. Es war ja abends. Ja, da fragt man sich ja auch, da war noch ein Dritter dabei oder ein Vierter dabei. Ich glaube, zu viert waren die im Auto. Und da sind die dann von irgendeiner Zivilstreife angehalten worden und kontrolliert. Und dann sind aber 3 ausgestiegen und der andere ist mit dem Auto weggefahren, um die Polizei da zu verwirren. Und fragt man sich auch, warum sind die da angehalten worden? Warum werden die da kontrolliert? Im Urteil ist festgestellt, aufgrund ihrer Fahrweise wurden sie kontrolliert. Kann aber natürlich sein, dass
Driften.
Ja, nein, dass die Polizei in Berlin schon ungefähr weiß, wo die Remos sich gerade aufhalten.
Und allgemeine Verkehrskontrollen
macht. Immer so, die haben ja 35 Minuten lang das Auto da kontrolliert, dass sie dann halt sagen, oh, da sind sie ja wieder, unsere Freunde. Und jetzt fahren wir mal da hinterher und dann kontrollieren wir die mal. Gucken wir mal, ob sie ihr Warndreieck dabei haben, damit die wissen, dass wir sie im Auge haben. So zum Beispiel könnte es sein, ist aber nur rein hypothetisch jetzt formuliert.
Das war der Fall Grünes Gewölbe. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Danke auch an Thomas Heise und an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Heike Fischer, Sonja Hase, Alex Kote und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft oder die Familie wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter hat einen aufgeregten Blinkrhythmus.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer, hier ist Frank König. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei uns im Meilensteine-Podcast sprechen wir jede Woche über die wichtigsten Pop- und Rockalben der Geschichte. Und wir haben auch eine Folge zum Album Murder Ballads von Nick Cave gemacht. Müsste ja fast sowas sein wie der Soundtrack zu eurem Podcast. Hört doch gerne mal rein. Und wenn Herr Fischer, der Rock-Afficionado, Lust hat, wir haben auch jede Menge andere Folgen online. Von ABBA bis Zappa ist da noch einiges dabei. Und jeden Montag gibt es eine neue Folge, immer zuverlässig in der ARD-Audiothek.
Meilensteine. Wir notieren uns das. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Doppelmord an ehemaligen ukrainischen Soldaten in Bayern. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.